NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Ja, wir sind heute zu Gast beim neuen Schlossherrn sozusagen, bei Tobias Scharfenberger. Und er hat uns eingeladen in sein neu renoviertes Kieler Schloss. Kurz zur Orientierung, wo befinden wir uns?
Wir befinden uns auf der Wallseite zum Ostseekai, heißt das, glaube ich, oder Seegarten. Und ich habe das große Privileg, in einem wunderschönen Büro zu sitzen und auf diese Werft da drüben zu schauen und kann meine Uhr danach stellen, wann die Fähren hier vorbeifahren nach Schweden und nach Norwegen. Es ist großartig.
Ja, mit Blick auf die Kieler Förde, es ist Ihr Büro, in dem wir sitzen.
Genau.
Hier wollen wir sprechen über Ihre Arbeit als neuer Schlossherr. Konzerthausdirektor heißt das, glaube ich, korrekt. Und das ist natürlich super spannend zu erfahren, was nach 5 Jahren Renovierung jetzt hier im neuen alten Kieler Schloss programmlich passieren soll. Aber natürlich möchten wir auch ein bisschen was über Sie erfahren. Über den Menschen Tobias Scharfenberg, den Opernsänger, den Ehemann, den Konzertmanager, den Bayern in Schleswig-Holstein.
Ja, Bayer ist wirklich ein bisschen, trifft es nicht ganz genau, weil ich bin tatsächlich nur in Bayern in München geboren, im Jahr 1964, am 1.9., um es genau zu sagen. Und dann sind wir sehr schnell in den hohen Norden gezogen mit der Familie. Also ich habe meine Grundschulzeit und meine Kindheit in Hamburg verbracht. Also von daher gibt es einen gewissen norddeutschen Anteil und eine Liebe für Norddeutschland in mir. Und dann hat mich der Beruf viele Jahre und durch die ganze Welt getragen. Ich war ja viele Jahre als Konzertsänger und Opernsänger tätig an vielen Bühnen und Konzerthäusern der Welt und habe dann noch einen berufsgeleiteten Master Kulturmanagement gemacht. Und der hat mich auf wundersame Weise zunächst zum Mosel Musikfestival geführt, was ich jetzt 9 Jahre leiten durfte. Und jetzt zu diesem großen Privileg und dieser wunderschönen Aufgabe, einen Konzertsaal wie diesen mit eröffnen zu können.
So, und Sie haben mir netterweise meine erste Frage gleich sozusagen vorweggenommen. Nein, das ist ganz wunderbar, denn ich hatte mir überlegt, wenn Sie sich einem Menschen vorstellen müssten, der noch nie von Ihnen gehört hat, Tobias Scharfenberger in 3, 4 Sätzen, wir können das jetzt vielleicht zu dem Biografischen ergänzen. Was für ein Mensch ist Tobias Scharfenberger?
Ich würde es mal beschreiben, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin, im schönsten Sinne. Ich liebe es, dazu zu lernen und neue Sachen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, Stücke, Literatur, alles. Also ich bin ein kultureller Allesfresser sozusagen.
Kultureller Allesfresser?
Ja, und bin auch, was musikalische Stilrichtung nicht so wirklich, obwohl ich ganz aus der Klassik komme. Ich habe Operngesang studiert oder klassischen Gesang studiert und das, wie gesagt, 30 Jahre auch hauptberuflich ausgeübt. Aber mich interessieren einfach wahnsinnig viele musikalische Stilrichtungen und Menschen.
So ein bisschen wie Leonard Bernstein, der gesagt hat, es gibt keine E- und keine U-Musik, sondern nur gute und schlechte.
Genau, das finde ich ein tolles Zitat, das mag ich sehr von ihm.
Ja, ja, Sie haben es gerade erwähnt, studierter Bariton, waren Intendant am Theater Trier, also stellvertretender, dann beim Musikfest Mosel als dann ja richtiger Intendant. Gibt es ein Erlebnis aus Ihrer Kindheit oder Jugend, das müssen ja so die 70er, 80er gewesen sein, von dem Sie heute sagen würden, das hat mich zu dem Menschen gemacht, dahin gebracht, wo ich heute bin?
Es gibt tatsächlich ein Weihnachtsmärchen als Kind im Thalia-Theater, was ich total schön in Erinnerung habe. Und dann gab es noch, als wir haben mit der Familie noch eine Zeit lang in Köln gewohnt. Und da war so die erste Oper, die ich mit Bewusstsein erlebt habe und die, an die ich mich recht gut erinnere, war Lohengrin-Inszenierung. Das war so Ende der 70er tatsächlich. Und für mich das vollkommene Erweckungserlebnis. Ich wollte dann, weil ich ja tatsächlich nur in München geboren bin und dann relativ schnell wieder weggezogen sind, wollte ich einfach wahnsinnig mal gerne wissen, wo mein großer Bruder und meine Eltern damals in München gewohnt haben, die paar Jahre, die sie da waren. Und bin dann als Teenager nach München gefahren und hatte das große Glück, durch einen Freund meines Bruders in den Anfang der 80er Jahre zu den Münchner Opernfestspielen zu kommen und habe die letzte Aufführung, eine der letzten Aufführungen von Karl Böhm, Fidelio, miterlebt. Und dann da drüben hängt er auch an meiner Pinnwand Carlos Kleiber ein erstes Mal und dann viele Mal und das in Kombination mit Brigitte Fassbinder. Und das war für mich, also in puncto Oper, ich glaube, das Erweckungserlebnis überhaupt.
Der Lohengrin, das heißt, Sie würden sagen, Sie sind Wagner-Fan?
Nee, Wagner-Fan nicht, aber der Lohengrin war schon irgendwie, das war toll, ich mochte die Musik sehr und dann, wie gesagt, diese Aufführung mit Carlos Kleiber, das war für mich so als 16-Jähriger was ich so noch nie erlebt hatte und das hat mich dann ziemlich umgehauen und da hat es mich dann sehr zum Theater hingezogen. Wollte eigentlich ursprünglich mal Schauspiel studieren und habe dann aber mich auf den Gesang verlegt.
Was hat Sie dazu gebracht, als 16-Jähriger, wo andere vielleicht Fußball spielen, um mal das Klischee zu bemühen, sich für Wagner oder für Oper zu begeistern?
Also ich habe nicht Fußball gespielt, ich war im Ruderverein, habe Tennis gespielt, also sowas habe ich schon auch gemacht, Sport und so, und war auch sonst jetzt nicht irgendwie völlig spleenig, aber ich fand irgendwie, diese Musik hat mich völlig begeistert. Also ich fand Lohengrin wahnsinnig schön, und im Falle von Carlos Kleiber und diesem Rosenkavalier, den ich damals gesehen habe, war es einfach diese Atmosphäre, die in dem Haus dort war, das würde ich nie vergessen. Ich hatte den Namen einmal gehört, wusste aber nicht, was da auf mich zukommt, und stand da oben auf so einem Stehplatz, und dieser Mann kam da rein und es geschah irgendwie eine Magie. Das Publikum, die 2000 Menschen waren, noch bevor der erste Ton erklang aus dem Häuschen, und dann ereignete sich irgendwie ein musikalisches Wunder. Also das hat mich nie wieder verlassen, irgendwie dieser Eindruck. Ich kann es nicht erklären.
Ist das so ein Moment gewesen, wo Sie für sich gesagt haben, das möchte ich auch, wenn ich mal groß bin, oder kam das später?
Das kam später, und ich meine, irgendwie ist es vermessen, sich mit solchen Menschen zu vergleichen, glaube ich. Aber was da auf jeden Fall eingesetzt hat, war irgendwie die Begeisterung für dieses Metier auch. Dass Menschen sich von Musik und von Klang so berühren lassen, das war schon ein ganz wichtiges Erlebnis, würde ich sagen. Und damit was zu tun zu haben und nicht irgendwie, wie mein Vater, der Betriebswirt war, irgendwo in einem Büro arbeiten. Also das war sicher nicht meine Welt. Wurde mir da immer mehr klar, dass ich irgendwas machen möchte, was mit Kreativität und Musik, Theater, Kunst zu tun hat. Doch, das schon.
Wie schwer war das, das in Ihrem Elternhaus durchzusetzen?
Das war nicht ganz einfach, tatsächlich. Also es war jetzt nicht so, dass man es mir verboten hätte, aber es war immer so, mach doch bitte erstmal einen richtigen Beruf, so ungefähr. Und es gab durchaus es gab durchaus Sachen, die mich total gereizt hätten. Also ich habe auch mit Journalismus geliebäugelt, habe auch in den Ferien immer liebend gerne in der Buchhandlung gejobbt. Also auch das wäre eine Option gewesen. Aber irgendwie hat es mich zum Theater hingezogen, das muss man schon sagen.
Und gab es dann einen Moment, wo dann Ihre Eltern sozusagen ihren Frieden damit gemacht haben, dass der Sohn doch nichts Richtiges gelernt hat?
Ja, den gab es. Es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also am Anfang haben die schon ziemlich gerungen damit. Also ich gab auch mal ein Gespräch. Ich habe dann in Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung Gesang. Ich hatte privaten Gesangunterricht bei einer sehr netten bulgarischen Lehrerin in Trier. Und da sind sie dann auch mal mit hingekommen und haben sich dann auch von ihr nochmal beraten lassen, ob das wirklich richtig wäre, was ich mir da ausgedacht hätte und wie sie das sehen würde. Und nachher, als es so dann so aufs Ende des Studiums zuging und so die ersten Gastengagements kamen, da waren schon ein paar ganz nette Sachen dabei, und dann auch das Festengagement, das erste in Bielefeld, da war es dann irgendwie okay.
Sie haben eben schon ein paar Ihrer Stationen angedeutet, also geboren in München, dann aber aufgewachsen eigentlich in Hamburg und Köln, also über ein Visum für Schleswig-Holstein müssen wir jetzt gar nicht reden, aber jetzt sind Sie tatsächlich ja ganz im Norden angekommen, im echten Norden, wie es hier auf den großen Schildern heißt, wenn man nach Schleswig-Holstein reinfährt. Welche Rolle spielt Schleswig-Holstein für Sie ganz persönlich? Ist das jetzt eher Arbeitsort, Heimat, Sehnsuchtsort?
Also ich mag das Meer total gerne. Ich habe wunderschöne Erinnerungen an einen Meisterkurs bei Brigitte Fassbender beim Schleswig-Holstein Musikfestival und auch schöne Konzerte da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt 9 Jahre an der Mosel, wo es wunderschön ist, wo es köstlichen Wein gibt und ich da eine tolle Arbeit machen durfte. Aber ich finde das hier absolut großartig. Ich liebe das, hier raus auf die Förde zu gucken und auch in die winterkalte Förde zu steigen. Auch das habe ich mir schon angetan. Nee, ich finde es ganz großartig hier. Ich finde es wunderschön.
Ist das mit einer der Gründe, warum Sie einen Anker an einem Armband um den rechten Arm tragen, oder ist das was Persönliches?
Das ist was Persönliches.
Okay, dann frage ich da auch nicht weiter. Gibt es denn bestimmte Orte in Schleswig-Holstein, in denen Sie regelmäßig auftanken? Also Meer, Land, Stadt, was bedeutet das für Sie?
Ich muss ja fairerweise sagen, dass ich jetzt erst im Oktober richtig hierher umgezogen bin. Ich hatte letztes Jahr so einen Vorvertrag und war dann immer nur so 2-mal im Monat ungefähr hier. Aber tatsächlich habe ich jetzt mir angewöhnt, seit ich hier bin, da hoch so an das Ende der Förde zu fahren, wo sie sich raus auf die Ostsee öffnet und da aufs Meer rauszuschauen. Das finde ich total schön, ja.
Was macht das mit Ihnen, wenn Sie da sitzen und aufs Meer rausschauen? Außer, dass Sie frieren jetzt bei dem Wetter?
Ja, das habe ich ja schon gelernt hier, dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt. Das hat man mir ja schon beigebracht.
Sehr gut.
Was macht das mit mir? Also Meer gibt mir immer sehr viel Frieden. Und diese Weite, selbst an trüben Tagen in die Ferne zu gucken, das finde ich was, das macht einen sehr friedlich und beruhigt einen und ordnet irgendwie so die Dimensionen richtig ein.
Ich versuche mal anderen Menschen, die das nicht so kennen, zu erklären. Das ist so ähnlich wie für uns Männer jetzt, um das auch hier beim Klischee zu bleiben, wie ins Lagerfeuer zu gucken.
Genau, das finde ich, hat auch was Ähnliches. Ja.
Ja, nach der Intendanz bei Mose Musik Fest sind Sie jetzt Konzerthausdirektor am Kieler Schloss. Können Sie sich an den ersten bewussten Kontakt mit Kiel oder auch dem Kieler Schloss speziell erinnern? Was war das für ein Moment?
Also meinen ersten Kontakt mit Kiel hatte ich tatsächlich als junger Sänger. Ich hatte mal, als mit dem Studium fertig war, eines meiner allerersten Vorsingen am Opernhaus in Kiel. Da wurde nichts draus, aber man sieht sich am Leben bekanntlich immer zweimal. Und ich war 8 Jahre jetzt, oder als ich 7,5 Jahre beim Mose Musikfestival war, kamen immer mal wieder so Anfragen von außen, hättest du nicht Interesse und noch was anderes zu machen? Und ich habe es gesagt, Jahrgang 64, da biegt man jetzt auch eher so auf die letzten Stationen im Berufsleben ein. Und ich habe mir dann schon gedacht, Stichwort neugierig, ich möchte irgendwie noch was anderes machen. Und das ist jetzt die Zeit oder der Zeitpunkt, eine Veränderung herbeizuführen. Ich war dann in ein paar Bewerbungsverfahren dabei und Kiel hat dann geklappt. Und das war sehr schnell irgendwie, hat sich hier sehr schön angefühlt, muss ich sagen, und sehr richtig. Und ich fand einfach, das geht mir auch jetzt jeden Tag so bei all der vielen Arbeit, die vor so einer Eröffnung ist und bei all den vielen Unwägbarkeiten, die tagtäglich im Moment immer noch passieren. Ich finde es ein riesiges Privileg, sowas machen zu dürfen. Wann hat man mal die Gelegenheit, mit wunderbaren Kollegen in so einem Konstrukt, wie es hier ist, ein Konzerthaus eröffnen zu dürfen und mitgestalten zu dürfen, was da in Zukunft passieren wird? Das finde ich herrlich, großartig.
Wie groß sehen Sie in dem Zusammenhang die Chance für Schleswig-Holstein, dass Kiel jetzt wieder einen Konzertsaal dieser Güte hat?
Ich glaube, das ist schon eine ganz große Chance für die Stadt sowieso und für Schleswig-Holstein auch, weil es auch eine super Größe ist. Also unser Markt ist ja sowieso irgendwie sehr im Umbruch. Das liest man ja überall und weiß man auch. Und da finde ich gerade diese Saalgröße von 1300 Plätzen, die wir in der Spitze haben können, wenn wir alles bestuhlen und alles verkaufen, ist das eine gute Größe, weil man damit, glaube ich und hoffe ich, wirtschaftlich auch noch ganz gut arbeiten kann. Man hat nicht den Druck, 2.500 Plätze füllen zu müssen, was mitunter schwierig wird in heutiger Zeit. Und es ist ich finde es einen interessanten Bau. Es wird ja viel immer über diese Architektur aus der Zeit geschimpft. Und der war ja nun, ich kenne es nur von Bildern vorher, auch in keinem guten Zustand mehr. Und ich finde, man hat hier eine unglaubliche Leistung vollbracht, dass man tatsächlich, ich sage es jetzt einfach mal, die Schönheit dieses Gebäudes, die sie durchaus hat, und diesen sehr demokratischen Saal, wo Leute sehr nah dran am Geschehen sitzen, wieder hervorzukitzeln, ihn zeitgemäß fürs 21. Jahrhundert zu ertüchtigen, eine schöne Gastronomie mit einzubauen, was auch ganz, ganz wichtig ist heute für das Gesamterlebnis, Konzertbesuch, egal was man dann da hört. Das ist hier toll gelungen. Und mit diesen ganzen Funktionsräumen, die wir jetzt hier hinten bekommen haben, durch den Auszug des NDR, das muss man ja dankenswerterweise in dem Falle auch sagen. Oder das war ja eine glückliche Fügung, dass der NDR neu baut und diese Flächen frei wurden, haben wir hier wirklich tolle Möglichkeiten. Das merkt das jetzt immer, wenn wir Gäste haben, denen wir das Haus schon zeigen, potenzielle Mieter, SAMF war jetzt auch schon da, Konzertanbieter und Veranstalter aus anderen Regionen, die sind hellauf begeistert, wenn sie sehen, was hier Backstage passiert ist, wie schön dieser Saal geworden ist, dass man auch, das ist, finde ich, eine ganz anrührende Geschichte, dass man die Stühle von 1960, dass die so toll gebaut waren, dass die Stuhlbauer gesagt haben, da machen wir keine neuen, sondern die sind in ihrem Innenleben noch so gut, dass man die toll wieder aufarbeiten kann und dass sich da irgendwie so ein Kreis schließt, finde ich alles wahnsinnig schöne Geschichten.
Wie ist das, wenn Sie Ihren Freunden, die von dem Kieler Schloss noch nichts gehört haben oder das Kieler Schloss als Gebäude nicht kennen, wie reagieren die? Ich frage deswegen, weil wir hier in Kiel, jeder, der hier in Kiel wohnt, weiß es. Alle, die als Touristen kommen, stehen hier auf dem Platz und sagen, wo ist denn eigentlich das Kieler Schloss? Das sind keine Türmchen, keine großen Portale, sondern halt dieses Gebäude aus den 60ern. Was sagen Sie Ihren Freunden, wenn Sie dann zeigen, ja, okay, das hier ist das Kieler Schloss?
Ja, das sage ich Ihnen. So, das ist das neue Kieler Schloss. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig zu erklären. Und ich muss sagen, ich finde den Saal, also architektonisch schön, das habe ich jetzt tatsächlich auf den Saal bezogen. Das Gebäude nebendran finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber das war, man muss es, glaube ich, auch in der Historie der Zeit sehen, dass Leute, gerade eine Stadt wie Kiel, die ja nun auch durch den Krieg so schwer beschädigt war, dass man da, glaube ich, auch so ein Geist war, man möchte auch mit dem Alten nicht mehr so in Berührung sein und hat dann für die damalige Zeit was super Neues und Modernes dahingestellt. Ja, da scheiden sich heute ein bisschen die Geister dran. Es ist ja auch eine riesen Herausforderung, muss man sagen. Da ziehe ich auch den Hut vor all denen, die jetzt hier dran mitgewirkt haben, so ein Gebäude mit den Materialien aus der Zeit im Bestand zu sanieren und das möglich zu machen, was dann in Zukunft möglich sein wird. Also das war eine Riesenleistung, weil da muss man ja auch an bestimmten Stellen Kompromisse eingehen. Man muss modernen Standards, Versammlungsstätten, technisch Brandschutz und so weiter, das alles mitdenken, diese Gastronomie da mit reinbauen in die vorhandenen Räume und Flächen. Und ich glaube, das ist toll gelungen. Also von daher auch zurück zur Ausgangsfrage. Ich glaube, es wird eine große Bereicherung für die Region sein. Ja.
Tobias Scharfenberger im Schleswig-Holstein-Schnack. Bevor wir jetzt auf das Programm schauen, das Sie vorbereitet haben, gucken wir vielleicht noch einmal kurz auf die, für die es sein soll. Auf uns, ja, auf Menschen, die zu den Konzerten, die zu den Veranstaltungen ins Kieler Schloss kommen. Wie möchten Sie als Konzerthausdirektor die Menschen erreichen? Und vor allen Dingen die Menschen, die sich selbst vielleicht nicht als Kulturpublikum sehen, die vielleicht zum ersten Mal ins Kieler Schloss kommen sollen.
Ja, das ist ja tatsächlich immer so eine Schwellenangst, die da herrscht. Und unser Plan, unser Ziel ist es mit dem ganzen Team hier, dass wir auch noch aufbauen im Moment, ein Programm möglich zu machen, von dem sich halt wirklich viele angesprochen fühlen. Also dass es eben nicht nur das klassische Konzertpublikum ist, was es ja so in Teilen auch gar nicht mehr gibt. Also auch da wollen wir eben ein spannendes, vielseitiges Angebot präsentieren. Und dadurch, dass wir ja so eine Eigenart unter diesem Dach der Theater Kiel AÖR ja so ein besonderes Lebewesen sind, dass wir eben nicht nur eigen produzieren, sondern eben auch viel Konzertveranstaltungen einladen oder den Saal vermieten, es ist die schöne Aufgabe, da eben auch ein bisschen kuratieren zu können und sagen, was ist das hier für eine Stadt, was leben hier für Menschen, wofür interessieren die sich und danach dann eben auch sukzessive das Programm und aus den ganzen Tourangeboten, die man so bekommt, ein möglichst vielfältiges Programm tatsächlich zusammenzustellen, dass das sowas ein bisschen sowas wird, wie vorher hätte man gesagt, die gute Stube, aber heute sollen sich da, das ist auch so meine Idee von Konzert machen, schon viele Menschen auch nicht unbedingt nur mit einem klassisch-kulturellen, bürgerlichen Background wiederfinden. Das soll schon auch ein interkulturelles Programm sein. Das soll für Junge, für Kinder, für Menschen jedweder Couleur eigentlich sein. Das wäre so mein Ziel, dass wir das verwirklichen können hier.
Welche Aufgabe hat denn Ihrer Meinung nach Kultur heute?
Ich glaube, diese Orte wie ein Theater, wie ein Kulturforum, Pumpe, was es hier auch alles gibt, was ich so nach und nach kennenlerne, auch dieses Konzert aus. Ich glaube, das sind für unsere Gesellschaften in der Zeit, in dieser aufgewühlten Zeit, in der wir auch leben, wo viel in Frage gestellt wird, sind das ganz wichtige Orte der Begegnung. Und die brauchen wir, damit Demokratie, Meinungsverschiedenheit, Meinungsvielfalt möglich ist. Also das, ich finde, das sind wichtige Begegnungsstätten, wo sich Menschen auf eine sehr andere Art und Weise begegnen können, wo viele Dinge auch mal außen vor bleiben können, wo man inspiriert wird. Also ich glaube, die haben für, in Anführungszeichen, die seelische und psychische Gesundheit von Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung. Das klingt sehr hochtrabend, aber da gibt es mittlerweile viele tolle Studien zu Arts and Health in England und in den USA und auch bei uns. Viele Initiativen, die immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die Auseinandersetzung mit Musik, mit Kultur, sei es selber machen, aber eben auch einfach nur bewusst konsumieren, wie wichtig das ist und wie wichtig diese Begegnungsstätten sind, um Vielfalt zu erleben.
Das heißt, ein gelungener Konzert, Theater, ein gelungener Abend, gemessen jetzt nicht an der Kritik, sondern an den Reaktionen im Saal hier im neuen Kieler Schloss, sieht für Sie wie aus?
Dass Leute inspiriert und glücklich nach Hause gehen und auch mal nachdenklich, auch mal ärgerlich. Also ich finde auch cool, man darf sich auch mal darüber ärgern. Das hat ja auch immer ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun. Aber ich bin da auch mal sehr, ich freue mich auch immer über Austausch mit Publikum. Ich habe das an der Mosel bei dem Festival, wo eine sehr große Nahbarkeit auch zwischen dem Publikum, den Künstlern und den Machern oder Macherinnen, dem Team da war. Ich habe das immer sehr genossen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch einzufangen, wie sie Sachen wahrnehmen, wie sie aufnehmen. Manchmal sitzt man ja auch in so einem Büro, plant und denkt und macht und denkt, ach, das ist ganz toll, da müssen sich die Leute begeistern und dann stellt man hinterher fest, ja, fandst du selber vielleicht toll, aber ist nicht so. Also da ist es ja auch immer wieder wichtig, so den Blick von außen zu kriegen, sich rauszuzoomen. Und da freue ich mich immer über Feedback oder via uns. Und das wird auch was sein, was ich versuchen werde, hier umzusetzen. So war es an der Mosel auch, wenn das Team dann manchmal sagte, oh, da ist wieder so eine Mail von jemandem gekommen, der hat sich darüber beschwert. Und so sage ich, bitte weiterschicken. Ich mache mir in der Regel auch die Mühe und nehme mir die Zeit, da drauf zu antworten, weil ich es auch ein bisschen verstehen will, wie die Leute ticken. Und das kann man da immer ganz gut.
So, jetzt haben Sie mir schon zugeschickt, 33 Seiten, das erste Programm für das neu sanierte Kieler Schloss, 33 Seiten für das erste Quartal, das heißt, da kommt noch einiges mehr. Kurz zusammengefasst, was für inhaltliche Schwerpunkte setzen Sie, Genres, Formate, Themen, die wir in der nächsten Spielzeit oder im nächsten Quartal klar erkennen sollen? Oder geht das tatsächlich einmal quer durch den kulturellen Gemüsegarten?
Es geht schon ein bisschen quer durch den kulturellen Gemüsegarten. Es war ein bisschen die Herausforderung, weil ja auch lange nicht klar war, wann der Saal, ob er im September 25 eröffnet wird, im Januar 26 oder im Sommer 26. Also von daher war es natürlich auch schwierig. Also gerade das ganze Tourgeschäft, das hat ja teilweise Vorläufe von anderthalb, zwei Jahren, da noch Sachen auch aus dem Tourgeschäft einzuladen, um den Saal zu vermieten. Deswegen haben wir auch mit dem Budget, was wir haben, versucht jetzt in dem ersten halben Jahr einfach mal zu zeigen, was dieser Saal auch kann. Wir haben natürlich unser Hausorchester, die Kieler Philharmoniker, die sich auch riesig auf den Saal freuen. Wir haben tolle Angebote vom NDR Elbphilharmonieorchester, die mit ihrem Chefdirigenten zu Beginn kommen, um mal jetzt im klassischen symphonischen Bereich das vorzustellen. NDR Vokalensemble mit Concerto Köln kommt mit einer Johannespassion. Aber wir haben hier auch schon wunderbare Partner aus Kiel. Auch die Laienensembles, die ja ganz wichtig sind. Das war ja auch in der Ausschreibung wichtig, dass die hier einen Platz finden sollen. Also Christian-Albrechts-Universität, EBG ist mit dabei. Wir haben
das Ernst-Barlach-Gymnasium.
Ja, genau. Ernst-Barlach-Gymnasium. Wir haben ein wunderbares Projekt hier für die Kieler Schulen und Familien und Kinder über dieses Projekt Science Comes to Town. Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft kommt mit einer tollen Show hierher und anderes mehr. Dann freut es mich sehr, dass so dieser ganze Bereich Kabarett, Literatur, Caroline Wahl wird als Wahl-Kieler, nee, sie ist Kielerin, ne?
Ja, aktuell mal wieder. Ja,
okay, stimmt, da war was mit St. Moritz und so, habe ich in der Zeitung gelesen. Ja. Caroline Wahl ist mit dabei. Ich freue mich sehr auf Bjarne Mädel, der aus seinem neuesten Roman dann mit Sven Stricker liest. Und wo man ein bisschen vielleicht die Handschrift sehen kann, wie es in Zukunft hier mit den Eigenveranstaltungen sein wird. Das sind solche Projekte wie das großartige Orchester im Treppenhaus, was zu Gast sein wird, wo ich wirklich nur einladen kann dazu, sich dieses Konzert anzuhören, weil es was ganz Besonderes, da kann man den Saal wirklich mit verbundenen Augen sozusagen sich hineinführen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann steigt man 90 Minuten in die unglaubliche Geschichte, den Kampf um den Südpol, Scott und Amundsen im Jahr 1911 ein. Alles, was an Musik, Geräuschen dazu klingt, wird live von diesem wunderbaren Orchester musiziert mit einer Weltklasse-Saxophonistin. Und am Ende, so 10 Minuten vor Schluss, gibt es einen großen Cue, wo man sich die Augenbinden abnimmt und man sieht dann zum ersten Mal den Saal, nachdem man 80 Minuten in seinen Gedanken und in seiner Fantasie am Südpol war und darum gekämpft hat und sieht, wer neben einem sitzt. Und das ist, glaube ich, ein sehr besonderes Format. Und das, denke ich, ist was man in Kiel in Zukunft auch öfter in dem Konzerthaus erleben wird. Auch sowas wie 1. März, da war ich sehr froh, dass das uns noch gelungen ist, Mickey's Takeover Ensemble mit Sammy Deluxe, eben so ein bisschen auch diese klassischen Formate etwas aufzubrechen. Auch in Zukunft möchte ich da, wenn wir Klavierabende ansetzen, eben nicht nur einen Künstler da vorne 90 Minuten auf die Bühne setzen, sondern das soll immer ein bisschen so ein Mehrwert sein. Wir haben wunderbare klassische Sachen. Ich werde in Zukunft auch dran arbeiten, eine Jazzreihe mit aufzubauen. Wir kriegen Karat, hatte jetzt noch eine Tour gebucht und fürs nächste Jahr kommen da in der Richtung im Bereich Pop dann auch noch viel, viel andere Sachen.
Das heißt also, wenn man hier durchs Programmheft blättert, ein paar Namen haben Sie schon genannt, das ist dann auf einer Seite Bodo Wartke, der Klavierkabarettist, eben mit dem der Zeitreise in die Zukunft, der Raumfahrtshow des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Auf der nächsten Seite das Projektorchester Schleswig-Holstein, also regionale Musikerinnen und Musiker, das NDR Vocal Ensemble, Sie haben es gerade erwähnt, mit der Johannespassion, also auch unsere Ensembles sind eingeladen und ich kann Ihnen verraten, die freuen sich alle schon drauf auf das neue alte Kieler Schloss. Das ist aber natürlich auch ein kulturelles Spannungsfeld, was da entsteht. Das ist aber bewusst so gesetzt von Ihnen.
Ganz bewusst so gesetzt und das ist auch die Aufgabe gewesen, die in der Ausschreibung so drin stand, dass man das Vermietgeschäft eben auch mitkuratieren soll, dass da ein gewisses Spannungsfeld entsteht, dass Raum für diese regionalen Ensembles ist, dass aber eben auch absolut Raum für Hochkarätiges ist, wie die tollen Ensembles vom NDR, wo ich mich auch wahnsinnig darauf freue, dass das wieder losgeht. Da auch SAMF im Sommer natürlich stark vertreten. Die freuen sich auch alle auf den Saal. Also von daher denke ich, wenn wir da wirklich eine große Vielfalt hinkriegen und ich hoffe, dass wir es in den nächsten Jahren dann auch noch, es ist so ein abgenutzter Begriff, aber ich sage ihn jetzt trotzdem, auch noch interkultureller kriegen, dass wir eben nicht nur diejenigen erreichen, die sowieso sich für sowas interessieren, sondern dass wir da eben auch uns wirklich so aufstellen, dass hier möglichst viele Leute sich wiederfinden und gerne hierher kommen und diesen Ort, dieses Quartier auch beleben.
Und dann ist das Ziel natürlich, den Saal so oft wie möglich, so voll wie möglich zu kriegen. Sie haben eben schon gesagt, manchmal ist es dann aber auch so, dass dann der neue Direktor Ideen hat, die er super toll findet, die dann aber möglicherweise beim Publikum nicht ankommen, aus welchem Grund auch immer. Wo verläuft bei Ihnen die Grenze zwischen, ich sag mal, notwendiger wirtschaftlicher Vernunft und künstlerischem Risiko?
Ja, also es darf, am Ende muss es irgendwie okay ausgehen. Ich habe hier nebenan einen ganz tollen kaufmännischen Kollegen sitzen und wir haben einen super guten Austausch, sodass wir eben schon auch gucken, was kann man rechnen, was kann man nicht mehr rechnen, wo kann man auch mal ins Risiko gehen und wo muss man eben sagen, nee, das geht jetzt in diesem Jahr nicht oder da müssen wir uns vielleicht auch noch jemanden suchen, der so ein Projekt mit unterstützt. Also auch da bietet dieses Haus, finde ich, große Chancen für im Bereich Sponsoring da auch noch ein bisschen was aufzubauen. Also von daher, wir werden da versuchen, eine gesunde Balance zu halten. Es gibt, wie gesagt, ein gewisses Budget für diese Eigenveranstaltung und das Schöne ist, dass dieser Saal sich mit der Anordnung der Sitzplätze und der Menge der Sitzplätze, glaube ich, ganz gut wird rechnen lassen können.
Wenn wir in, na sagen wir mal, 3 Jahren auf Ihre Amtszeit zurückblicken, woran würden Sie selbst merken, dass Sie erfolgreich waren?
Ich wünsche mir, dass wir in 3 Jahren so an dem Punkt sind, wo wir, als wir jetzt auch diesen Businessplan für das Haus entwickelt haben, sagen, okay, jetzt sind wir an der Volllast und jetzt ist der Saal wirklich immer gut gebucht. Er wird angenommen, die Kieler lieben ihn, man kommt hier einfach gerne hin, man genießt, wir kriegen einen tollen Gastrobereich heraus, das habe ich noch gar nicht erwähnt, oben das Förderfoyer wird wahnsinnig schön und ja, dieses ganze Quartier hier ist auch wieder belebt und man geht einfach wieder ins Schloss, also wenn das so sagt und man die Leute kommen und gucken und wissen, hier ist was los und hier kann man eigentlich jeden Abend hingehen und erlebt was Tolles, dann denke ich, sind wir sehr erfolgreich gewesen, wenn wir das in 3 Jahren schaffen.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Schleswig-Holstein-Schnacks mit Tobias Scharfenberger. Gibt es eine Frage, die Sie gerne öfter gestellt bekämen, weil sie viel über Sie verrät?
Ja, was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht, oder was machst du eigentlich, wenn du nicht Konzerte planst? Ja, vielleicht das.
Und was würden Sie antworten?
Kochen, backen, lesen, Musik hören und draußen in der Natur sein, das finde ich auch total schön. Und das Schleswig-Holstein-Schnack, da kann man sowas ja auf jeden Fall erzählen. Mein absoluter Lieblingsort, den ich jetzt relativ schnell entdeckt habe, ist diese kleine Rune-Sauna und da zu schwitzen und anschließend in die kalte Förder zu steigen. Das finde ich das absolute Highlight hier.
Ja, mega. Wenn Sie den Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben könnten, welcher wäre das?
Bleiben Sie neugierig. Gucken Sie sich das Programm an, kommen Sie viel in, ja, einfach bleiben Sie neugierig. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt und gehen Sie sich Kultur anschauen, anhören und genießen.
Tobias Scharfenberger, der neu gekrönte Konzerthausdirektor am Kieler Schloss. Viel Erfolg und vielen Dank für diesen Schleswig-Holstein-Schnack.
Danke, hat mich sehr gefreut und auf bald.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.